Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Gott hat uns, meiner Frau Christina und mir, heute ein schwieriges Thema aufs Herz gelegt. Es geht um Katastrophen und um Leid. Ich weiß nicht, genau.
Ja, und das ist ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Ein Thema, mit dem wir auch alle konfrontiert sind. Und gerade in den letzten Wochen waren wir wieder konfrontiert mit einer Katastrophe. Am anderen Ende der Welt, und trotzdem macht uns das natürlich hoffentlich betroffen. Vom 9. bis 15. März hat ein Wirbelsturm in Afrika getobt, in Mosambik, in Simbabwe, in Malawi und in der Meerstraße vor Mosambik, zwischen Mosambik und Madagaskar. Und auch Madagaskar war betroffen. Und durch die anschließenden Regenfälle wurden weite Landstriche überflutet. Wir sehen das hier auf dem Bild. Eine Stadt mit über 500.000 Einwohnern, Beira, ist zu 90% zerstört worden. Westlich dieser Stadt gab es ein dicht besiedeltes Gebiet. Und dort, wo viele Menschen gewohnt haben, entstand ein See von 125 Kilometern Länge, 25 Kilometern Breite und 11 Metern Tiefe. Und rund eine Woche nach diesem Sturm haben noch 15.000 Menschen auf Bäumen und Dächern ausgeharrt und auf Hilfe gewartet. Man spricht mittlerweile von über 1.000 Toten, aber man weiß es nicht. Das Ausmaß der Katastrophe wird erst deutlich, wenn das Wasser sinkt. Von 600.000 Obdachlosen ist die Rede. Und damit ist die Sache noch lange nicht vorbei. Wenn diese Nachrichten aus unseren Nachrichtensendungen verschwunden sind, geht das Drama für die Leute vor Ort noch weiter. Gestern habe ich gelesen, in der Süddeutschen, in Mosambik droht eine stille Katastrophe. Das ganze Trinkwasser ist verseucht. Man muss damit rechnen, dass eine große Cholera-Epidemie ausbricht. Ja, eine Pressesprecherin der Weltorganisation für Meteorologie nannte das Ereignis eine der schlimmsten durch Wetter verursachten Katastrophen, die jemals die Südhalbkugel getroffen haben.
In solchen Situationen fragen wir uns, gibt es überhaupt einen Gott? Ist Gott überhaupt gut? Wie kann er so etwas zulassen? Und wenn er es zulässt und gut ist, ist er vielleicht nicht allmächtig? Insbesondere die Frage nach der Güte Gottes, die hat mich auch persönlich in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt. Ist Gott wirklich gut? Wenn ich ehrlich zu mir bin, musste ich mir eingestehen, ich hatte nicht immer dieses Ja im Herzen. Wir möchten noch über eine weitere wahre Begebenheit berichten. Der 10-jährige Mirko fährt am 3. September 2010 aus einem Skaterpark 5 Kilometer von seinem Heimatort Grefrath in Nordrhein-Westfalen nach Hause in den Abendstunden. Er ist dort mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde auch noch in der Nähe gesichtet, aber das elterliche Wohnhaus hat er nie erreicht. Die Eltern erstatteten Vermisstenanzeige. In Wikipedia lesen wir dann weiter: Die Arbeit der Sonderkommission Mirko mit 80 Beamten über ein halbes Jahr gilt als eine der aufwendigsten Mordermittlungen in der deutschen Kriminalgeschichte. Ebenso zählen die Suchaktionen nach dem Jungen zu den größten, die bislang in Deutschland durchgeführt worden sind. In einer sehr aufwendigen Fahndung wird der Familienvater Olaf H. als Mörder von Mirko enttarnt. Der Prozess begann am 12. Juli 2011 am Landgericht Krefeld und endete am 29. September 2011 mit einer Verurteilung von Olaf H. unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe sowie Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Auf beide Katastrophen kommen wir jetzt später noch einmal zu sprechen. Aber zunächst bohren uns die Fragen: Warum lässt Gott solche Dinge zu? Wie konnte das geschehen? Kann oder will er solche Dinge verhindern? Das ist ein schwieriges Thema. Und wir behaupten auch nicht, dass wir die allumfassende Antwort dafür haben. Aber wir wollen uns trotzdem diesem Thema nähern. Und ein Erklärungsansatz ist der freie Wille des Menschen. Gott lässt uns den freien Willen. Und er respektiert ihn auch. Und ein freier Wille ist auch notwendig, denn nur freie Personen können lieben. Liebe ist nur möglich in Freiwilligkeit. Liebe kann nie erzwungen werden. Gott hat sich festgelegt, er kann alles tun im Prinzip, aber er respektiert unseren Willen. Gott respektiert unseren Willen und das haben auch die Israeliten erfahren, nachdem sie ein Jahr aus Ägypten ausgezogen waren und jetzt vor dem verheißenen Land standen, haben sie plötzlich Angst bekommen vor den Bewohnern im Land Israel, was sie einnehmen sollten. Und dann haben sie Aaron und Mose Vorwürfe gemacht und haben gesagt, wären wir doch in Ägypten geblieben oder wären wir einfach in der Wüste gestorben. Und Gott antwortet wenige Verse später, antwortet er darauf und sagt, richtet bitte meinem Volk aus, ich habe genau gehört, was ihr gesagt habt. Ich schwöre, so wahr ich lebe, dass ich euren Wunsch erfüllen werde. Hier in der Wüste werdet ihr sterben, und zwar jeder wehrfähige Mann von 20 Jahren aufwärts. Der biblische Gott ist mächtig, aber nicht unberechenbar. Er respektiert unseren Willen und steht zu seinem Wort.
Ja, und dass Gott dem Menschen seinen freien Willen lässt, das können wir schon auf den ersten Seiten der Bibel nachlesen. Die Geschichte, die wir als Schöpfungsgeschichte bezeichnen, wo beschrieben wird, wie Gott die Erde erschafft und den Menschen. Und er schafft diese Erde und er sagt über diese Erde und auch über den Menschen, siehe, es war sehr gut. Und er setzt Adam und Eva in diese Schöpfung, die er gemacht hat, in diesen Garten Eden, der sehr gut ist, und gibt ihm den Auftrag, diesen zu bebauen und zu bewahren. Und er gibt ihm zum Schutz eine einzige Regel an die Hand, die darin besteht, keine Früchte von diesem einen Baum, der in der Mitte dieses Gartens steht, zu essen. Das ist der Baum der Erkenntnis und das ist diese Regel, die Gott dem Menschen an die Hand gibt. Und die Menschen haben die Wahl. Sie sind frei, sie können sich entscheiden. Sie können diese Regel als gut und sinnvoll akzeptieren. Sie können Gott vertrauen und darauf vertrauen, dass er es gut mit ihnen meint. Oder sie können sagen, ich ziehe das in Zweifel. Ich vertraue nicht darauf, dass Gott es gut mit mir meint. Ich muss selber gucken, dass ich zu meinem Recht komme. Und das ist genau das, was bis heute immer noch geschieht. Adam und Eva haben sich damals so entschieden, aber es ist ein Gleichnis auf die Art und Weise, wie wir alle ticken. Viele von uns oder die meisten entscheiden sich zunächst mal, Gottes Pläne in Zweifel zu ziehen, ihm zu misstrauen und sich von ihm abzuwenden und die Regeln, die er uns gegeben hat, als nicht sinnvoll oder gut zu akzeptieren. Ja, und wir erleben die Konsequenz. In der Bibel ist von diesem Sündenfall die Rede, davon, dass Adam und Eva aus diesem Paradies vertrieben werden. Und das ist der Punkt, aber an dem wir alle stehen. Wir sind getrennt von Gott. Wir sind uns selber ein Stück weit überlassen, unserem eigenen Egoismus, unserer Selbstzentriertheit, unserem Machtstreben. Und die Folge davon sind Krankheit, Tod und Leid. Wir vertrauen nicht mehr auf die Prinzipien Gottes. Und dadurch leben wir in einem System, was überhaupt nicht mehr so ist, wie Gott das irgendwann mal geplant hat. Und es geschieht eben auch, dass innerhalb dieser Schöpfung, die gefallen ist, viele Menschen unschuldig Leid und tiefe Not erfahren. Natürlich gibt es auch in der Bibel ein Prinzip von Saat und Ernte. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen unserem eigenen Handeln und der Auswirkung. Das gibt es auch. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Es geht uns heute nicht um individuelle Schuld, sondern es geht uns um dieses große Problem der Menschheit, dass wir uns von Gott abgewendet haben. Und die Bibel macht darüber, über den Menschen folgende Aussage. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Also wir können uns also nichts einbilden auf irgendetwas, sondern wir sind alle gleich. Wir haben alle diese Herrlichkeit eingebüßt, egal welcher Rasse wir angehören, welcher Religion wir angehören, wo wir herkommen oder wie alt wir sind. Wir haben dieses Problem.
Eine weitere Bibelstelle, die dieses grundsätzliche Problem der Menschen verdeutlicht, finden wir in Lukas 13. Zu dieser Zeit kamen Leute zu Jesus und berichteten ihm, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferdienstes im Tempel umgebracht hat. So hatte sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischt. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr denkt jetzt vielleicht, dass diese Galiläer seien schlimmere Sünder gewesen als ihre Landsleute, weil sie so grausam ermordet wurden. Ihr irrt euch. Wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, euch zu Gott hinwendet, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Mir geht es oft so, dass ich, wenn ich persönliche Not oder Katastrophen insbesondere sehe, da Zusammenhänge sehe und denke, naja, die Australier sind schon irgendwo selber schuld oder wer auch immer, dass ich oft eine Erklärung da drin suche und sie dann womöglich auch finde in persönlicher Schuld. Aber diese Bibelstelle verdeutlicht, und das ist, glaube ich, auch Jesu Anliegen, dass das die falsche Sichtweise ist. Wir machen uns da das Leben nur leicht und versuchen, die Katastrophen irgendwie wegzuerklären. Mich kann es ja nicht treffen, steht da ein Stück weit dahinter. Jesus verdeutlicht hier, dass diese Sichtweise grundsätzlich falsch ist. Er sagt, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind und dass es notwendig ist, dass wir zu Gott umkehren. Und das Herz Jesu wird durch die nächste Bibelstelle aber noch deutlicher, die im Grunde genommen das Gleiche aussagt. In Johannes 9 steht: Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Weder noch, antwortet Jesus. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Jesus tritt hier auf als der, der den Willen Gottes tun möchte und der Menschen heilen möchte. Und es wird auch deutlich, dass Gott leidvolle Situationen benutzt, um seine Güte und seine Macht zu demonstrieren. Das grundsätzliche Problem der Menschheit, in der wir stehen, wird auch anhand einer sehr aktuellen Problematik deutlich. Jetzt diesen Freitag haben die Schüler Langenfels, zumindest ein Großteil von ihnen, zum ersten Mal an Fridays for the Future teilgenommen. Und um eben auf die Folgen des Klimawandels hinzuweisen, zahlreiche Wissenschaftler gehen mittlerweile davon aus, dass der Anstieg der Erdtemperatur und die Erhöhung des CO2-Gehalts in der Erdatmosphäre durch die Menschheit verursacht wird. Dadurch treten zum Beispiel solche Wirbelstürme wie in Mosambik auch vermehrt auf oder werden stärker in der Intensität. Wir alle wüssten, was zu tun ist. Mehr erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz, mehr Wärmedämmung, aber auch weniger Autofahren, weniger Flugzeug, weniger Fleisch. Aber es sieht momentan nicht danach aus, dass die Menschheit dieses Problem in den Griff bekommt. Weil wir, und zwar ich inklusive, ich schließe mich damit ein, nicht auf unsere Annehmlichkeiten verzichten wollen.
Ja, wir haben also ein ungelöstes Problem. Oder doch nicht? Es gibt eine Person, die verzichtet hat. Und das ist Jesus. Und wir haben gerade in diesem Mahl an das gedacht, was Jesus getan hat. Jesus hat verzichtet. Er musste das nicht, er hat es freiwillig getan. Und wir lesen in Philippa, obwohl er in jeder Hinsicht gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Ja, in dieser Bibelstelle wird deutlich, dass Jesus in zweifacher Hinsicht verzichtet hat. Zuerst hat er seine Gottgleichheit aufgegeben. Er hätte im Himmel bleiben können. Das hat er nicht getan. Er ist auf die Erde gekommen und hat diese Herrlichkeit beim Vater aufgegeben. Und hat wirklich alles auf sich genommen, was wir auch erleben. Und er hat Knechtsgestalt angenommen. Ich habe mal eine Krankenschwester mich mit einer Krankenschwester unterhalten und sie meinte dann zu mir, ja, als Krankenschwester weiß ich sehr gut über die Ausscheidungsfunktionen des Menschen Bescheid. Und man muss sich mal klar machen, ein Gott kommt vom Himmel herunter auf die Erde und begibt sich auf diese Ebene und lebt als Mensch unter uns. Und dadurch zeigt uns Gott, wie sehr er uns wirklich liebt. Aber nicht nur das, das Ganze geht ja noch weiter. Er gibt selbst sein irdisches Leben noch für uns hin und stirbt für uns am Kreuz. Ich glaube, das ist die größte Art und Weise, wie Gott uns seine Liebe zeigen konnte. In Epheser 2, Vers 7 lesen wir, Gott hat uns seine Güte durch Jesus Christus gezeigt. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Gott zeigt uns seine Liebe, seine Gnade in Jesus Christus, darin, dass er am Kreuz gestorben ist. Und trotzdem denken wir manchmal, ja, das soll jetzt die Antwort auf all das Leid und all die Not auf diesem Planeten sein? Und es liegt nicht unbedingt offen auf der Hand, dass das wirklich die Lösung ist. Und manchmal ziehen wir das in Zweifel und wir haben unsere Fragen dazu. Und wenn wir Gott noch nicht vertrauen, macht es sowieso überhaupt keinen Sinn für uns. Ja? Es macht keinen Sinn, dass jemand stirbt und man sagt, okay, das ist jetzt die Lösung. Aber Gott hat das so entschieden. Aber es ist nicht unbedingt eine Botschaft, die wir sofort glauben können. In 1. Korinther 1, Vers 18 steht, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, ist von der Torheit des Kreuzes die Rede, ja, also dass das Kreuz irgendwo, wenn wir nicht darauf vertrauen, irgendwie schwachsinnig uns erscheint. Aber in dem Moment, wo wir uns auf diese Botschaft einlassen und sagen, okay, ich vertraue jetzt darauf, dass das die Antwort ist, dass das der Weg ist, dann erleben wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Und sie wird in unserem Leben wirksam. Ja, Wir dürfen an der Stelle also nicht unserem Verstand, unserer Vernunft vertrauen, sondern wir müssen Gottes Wort vertrauen. Oder wir dürfen Gottes Wort vertrauen. Und dann erleben wir, dass wir selber uns verändern und dass sich unser Umfeld verändert. Und dass uns Gott auch die Kraft schenkt, auf Dinge zu verzichten, von denen wir bislang dachten, dass wir sie unbedingt bräuchten und dass sie uns zustehen. Ja, Jesus hat das Problem der Menschheit gelöst. Dann ist die Frage, warum sieht es denn immer noch so aus auf der Welt, wie es aussieht? Der Sieg Jesu beginnt in den Herzen der Menschen, die Gott vertrauen. Aber wir leben immer noch in dieser Welt, die gefallen ist und die immer noch in Ideologien und Lügen verstrickt ist. Und wir leben in einer Zwischenzeit. Dazu haben wir euch eine Bibelstelle mitgebracht, die jetzt relativ lange ist, aber die eigentlich so den zentralen Teil unserer Predigt zusammenfasst. In Römer 8, Vers 18 bis 24 steht: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden, da haben wir es wieder, ohne eigenes Verschulden, sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten. Obwohl wir schon gerettet sind, hoffen aber bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Ich habe mal einen sehr guten und hilfreichen Vergleich gehört zur Heilsgeschichte des Menschen. Und zwar wurde die Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen verglichen mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Im Zweiten Weltkrieg war es so, dass der Ausgang des Krieges entschieden war, lange bevor der Krieg zu Ende war. Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges war entschieden mit dem D-Day. Mit dem 6. Juni 1944, der Tag, an dem die Alliierten in der Normandie gelandet sind. An dem Tag war Hitler Deutschland besiegt. Und trotzdem hat es fast ein Jahr gedauert, bis der Krieg endgültig zu Ende war. Am 8. Mai 1945. Und in den anschließenden Kriegsmonaten starben noch Hunderttausende, Millionen von Menschen bei den Bombenangriffen, in den Vernichtungslagern, durch Flucht und Vertreibung, durch Kriegsverbrechen. Und der D-Day in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen ist die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus. Es ist klar, der Sieg ist da, der Ausgang ist da. Aber wir leben in dieser Zwischenzeit und noch ist der Sieg nicht vollkommen sichtbar. Und er wird erst vollkommen sichtbar, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Ja, und natürlich, wir erleben einerseits, dass Katzen geheilt werden. Wir erleben nicht nur, dass Katzen geheilt werden, wir erleben auch, dass Menschen geheilt werden. Aber andererseits gibt es auch Menschen, die immer noch darauf warten, dass sie Heilung erleben. Und das ist kein Widerspruch für mich, sondern es ist eine Herausforderung. Es ist eine Spannung, in der wir leben, die wir auch nicht auflösen können. Ja? Gottes Rettung ist schon, aber noch nicht. Gottes Reich ist schon, aber noch nicht. Und trotzdem dürfen wir uns danach ausstrecken und überall da, wo Menschen sich für diese Botschaft öffnen, wo sie Jesus in ihr Leben einladen und anfangen, Gott zu vertrauen, da erleben wir, dass diese Rettung sichtbar wird und dass Menschen in schwierigen Situationen und im Leid Trost, Hoffnung, Glaube und Frieden darüber bekommen.
Und so kommen wir auch zurück auf die aktuelle Flutkatastrophe in Mosambik. Schon vor 19 Jahren, nämlich 2000, gab es eine ähnliche Katastrophe in dem Land. Und schon damals lebten die Christen Roland und Heidi Baker in dem Land, schon seit vielen Jahren, und dienten dort den Ärmsten der Armen. Ihr ganzes Leben haben sie dieser Aufgabe gewidmet. In Waisenhäusern, auf den Müllkippen von Mosambik, unter den schwierigsten Umständen, aber in vollem Vertrauen auf Gott. Seither hat das Land eine Erweckung erlebt, wie sie in heutiger Zeit nicht verglichen werden kann. Also ein Walter Heidenreich hier hat gesagt, so eine Erweckung hat er noch nicht erlebt. Und Kranke wurden geheilt, Tote wurden auferweckt. In jedem kleinsten Dorf gibt es eine lebendige Gemeinde, eine Kirche. Und dem Land, in dem vorher 20 Jahre Kommunismus und Bürgerkrieg geherrscht haben, gibt es doch Hoffnung. Und auch jetzt sind Heidi Baker und Roland, ihr Mann, sowie viele lokale Mitarbeiter vor Ort, organisieren Hilfslieferungen, lindern Not, fliegen Freiwillige ins Land, spenden Hoffnung und Liebe, wie wir gerade auch aus einer Internetbotschaft kürzlich hören konnten. Dass Gott auch mir in leidvollen Situationen nahe ist, habe ich auch ich erfahren dürfen, in sehr schwierigen beruflichen Situationen oder auch beim Tod meines Vaters. Da habe ich erfahren, dass Gott Nähe, Trost und Hoffnung gibt. Auch die Eltern von Mirko haben erfahren, dass sie dem Mörder vergeben konnten. Das, was menschlich unmöglich ist, ich hatte es gestern bei den Rangern, dieses Beispiel, bei den Kundschaftern, die jüngeren oder mitteljungen Jungen, die sagten, das gibt's gar nicht, ich würde den umbringen und ich würde ihn mindestens in die Fresse schlagen. Also das ist das natürliche Verhalten des Menschen. Und die konnten fast nicht glauben, dass die Eltern vergeben können. Aber ich habe es erfahren, ich habe sie gesehen. Sie haben es in ihrem Buch geschrieben. Das Buch ist sehr lesenswert, es ist inhaltsvoller und viel facettenreicher, als diese Predigt es je sein kann. Ich kann das nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist nicht einfach, noch schwieriger als diese Predigt auf jeden Fall. Aber ich empfehle es euch, weil es eben genau diesen Weg vom Tod zum Leben zeigt. Vergebung ist auch in dieser Situation möglich. Neulich wurde in Arte ein Spielfilm darüber ausgestrahlt, vor etwa einem Jahr. Dort wurden freie evangelische Christen sehr positiv dargestellt und auch eben diese Vergebung gezeigt, also wie Gott den Eltern geholfen hat. Wir kommen zum Ende, Psalm 34 steht, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Wir fassen noch einmal zusammen.
Warte.
Genau. Katastrophen und Leid sind meist nicht Folge von persönlicher Schuld, sondern die Folge des grundlegenden Problems der Menschen, nämlich unser Misstrauen gegenüber Gott, dass er nicht gut ist. Wir leben in einer Zwischenzeit, in der der Sieg Jesu über Tod, Lüge, über Katastrophen noch nicht überall in der Welt sichtbar ist. Für die aber, die Gott und die Erlösung durch Jesus angenommen haben, die ihm vertrauen, wird seine Güte erfahrbar, gerade auch in leidvollen Situationen. Gott ist immer besser, als wir denken. Was ist also die Chance der Menschheit? Wenn wir erkennen, dass wir ohne Jesus Christus in unserer Schuld von Gott getrennt sind und verloren sind, wenn wir endlich sein Angebot annehmen, dass er uns erretten darf, das ist unsere Chance. Dann wird die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, wenn wir dieses Angebot annehmen. Wer jetzt auch Gottes Hilfe in schwierigen Situationen erfahren möchte und wer Gott ganz vertrauen möchte, ist jetzt eingeladen, mit uns ein Gebet zu sprechen. Das ist natürlich ein freiwilliges Angebot. Und ich möchte uns dazu einladen, dass wir jetzt alle die Augen schließen und dass wir, wer es möchte, wie gesagt, freiwillig das Gebet nachspricht, das ich jetzt spreche. Jesus Christus, du kennst meine Probleme.
Du kennst meine Probleme.
Du kennst mein Leid und meine Schuld.
Du kennst mein Leid und meine Schuld.
Bitte vergib mir meine Schuld.
Bitte vergib mir meine Schuld.
Du hast alles Leid auf dich genommen.
Du hast alles Leid auf dich genommen.
Um mich mit Gott zu versöhnen.
Um mich mit Gott zu versöhnen.
Ich danke dir, dass du alles auf alles verzichtet hast.
Ich danke dir, dass du auf alles verzichtet hast.
Um mein Vertrauen zu Gott wiederherzustellen.
Um mein Vertrauen zu Gott wiederherzustellen.
Weil du das für mich getan hast.
Weil du das für mich getan hast.
Will ich mein ganzes Leben lang zu dir gehören.
Will ich mein ganzes Leben lang zu dir gehören.
Ich gebe dir mein ganzes Leben.
Ich gebe dir mein ganzes Leben.
Und bitte dich, dass du mich mit deinem Geist erfüllst.
Und bitte dich, dass du mich mit deinem Geist erfüllst.
Amen.